Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der HSH Nordbank AG. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Ralf Löwe, den Moderator dieser Konferenz.
Ja, sehr vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Investoren-Analysten-Telefonkonferenz der HSH Nordbank, um Ihnen die Konzernzahlen des ersten Halbjahres 2014 zu präsentieren, die wir heute Vormittag veröffentlicht haben. Ich hoffe, dass Sie inzwischen Gelegenheit hatten, den Halbjahresbericht sowie die Investorenpräsentation von unserer Website herunterzuladen. Unser Finanzvorstand Stefan Ermisch wird Sie durch die Präsentation führen und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Damit übergebe ich an Herrn Ermisch.
Ja, danke, Herr Löw. Hallo zusammen. Die Unterlagen müssen bei Ihnen ja vorliegen. Und in gewohnter Form würde ich vorschlagen, dass wir jetzt gemeinsam ein bisschen hier durchgehen. Das Paket der Unterlage der Präsentation ist relativ umfangreich. Wenn Sie erlauben, werde ich auf das ein oder andere verweisen, aber nicht alles im Detail durchgehen und nur auf die Schwerpunkte eingehen. Ich glaube, das dürfte unser aller Interesse entsprechen. Also fangen wir bitte an auf der Seite 3. Konzernergebnis vor Steuern, schlaglichthaft 432 Millionen Euro. Das ist deutlich verbessert gegenüber dem Vorjahr, das sehen Sie. Getragen ist das Ganze von einer ordentlichen Entwicklung der Kernbank, von einem geringeren Risikovorsorgebedarf und von der Wirkung der Kapitalschutzklausel. So in etwa, wie das ja auch schon im ersten Quartal der Fall war, so ist auch im zweiten Quartal ein weiterer positiver Effekt zum Tragen gekommen. Das sind 86 Millionen Euro Auflösung von Zusatzprämie, die die G&V sozusagen positiv beeinflusst haben. Das Ergebnis nach Steuern zum 30.06. beträgt 301 Millionen Euro. Die Kernbank hat 185 Millionen Euro beigetragen. Sie wissen das noch aus dem ersten Quartal, dass wir hier einen temporären Sondereffekt haben durch die Umstellung des Hybridkapitals, also der Verzinsung des Hybridkapitals, was wir machen mussten am Anfang des Jahres. Da fehlen in diesen Beträgen noch 96 Millionen Euro, die man gedanklich bitte hinzuzählt, weil sie wirklich physisch da sind. Das ist ein reiner Ausweisverschieber zwischen heute und morgen. Neugeschäft 4,5 Milliarden liegt deutlich über Vorjahr, nahezu voll auf Planniveau. Per Juli, das kann ich Ihnen an der Stelle sagen, liegen wir voll auf Planniveau. Das heißt, wir haben auch im Juli ein in Summe gutes Neugeschäft in Summe der Bank. Mit Licht und Schatten wie immer, aber in Summe ordentlich. Netto-Risikovorsorge liegt bei 237 Millionen Euro, im Wesentlichen ausschließlich für Schiffsfinanzierung im Inland, nicht für Schiffsfinanzierung im Ausland. Das Problem ist im Inland und von uns ja durch umfangreiche Risikovorsorge-Dotierungen im Jahr 2013 und auch weiter im Jahr 2014 entsprechend abgedeckt. Die Kapitalschutzklausel wirkt, wir haben einen Effekt von 570 Millionen Euro aus der Auflösung von Zusatzprämien in Summe positiv auf unserer Seite. Jetzt nach dem Jahr, das muss ich immer wieder betonen, hier 1:1 erhebliche Belastungen des Vorjahres im Verhältnis dazu stehen. Die Kapitalquoten liegen gut, sie liegen bei 12,8%, die harte Kernkapitalquote nach Basel III und IFRS. 12,8%, glaube ich, ist ein ganz ordentlicher Wert. Fully loaded ist das Ganze 10,9. Ich glaube, auch das ist ein gutes Signal. Wir planen die Bank, versuchen sie zumindest zu planen und auszusteuern auf einer Zielkapitalquote von 10% harte Kernkapitalquote nach Basel III in einem längeren Planungshorizont. Die Gesamtkapitalquote bei knapp 19% ist ebenfalls sehr gut aus unserer Sicht. Die Leverage Ratio mit 4,6% liegt auch dort, wo sie liegen sollte, mit 4,6, also weit oberhalb der wahrscheinlich anzunehmenden Schwellenwerte, von dem er ja noch nicht so genau weiß, wo sie liegen werden, wahrscheinlich 3%. Die Bail-In-Quote, die ja nun auch an Bedeutung gewinnt im Rahmen der neuen europäischen Gesetzgebung, da gibt es ja noch den BRRD, also das ganze Abwicklungsregime, was dahinter steht. Die Quote, die man da anführen muss, liegt derzeit bei 15,2%, weit oberhalb der Mindestschwellen des Thresholds von 8%, die aus dem ECOFIN-Rat heraus ja formuliert wurden. Liquidität und Funding läuft derzeit sauber. Wir liegen in allen Kennziffern weit oberhalb dessen, was man haben muss. Zur Seite 4, zum Comprehensive Assessment. Hier eine Folie, die für Sie jetzt erstmal nichts Neues bringt. Der Zeitstrahl ist eben ein Zeitstrahl. Die Ergebnisse des Comprehensive Assessments werden für den Oktober zu erwarten sein durch die EZB. Und lassen Sie mich, bevor ich so ein paar weitere Hinweise noch gebe, erst einmal auf diese Folie zu sprechen kommen. Wichtig ist ja, dass wir erstens uns auf dieses Comprehensive Assessment nach Kräften frühzeitig und sehr sorgfältig eingestellt haben, indem wir ja im letzten Jahr, im Juni 2013, eine Kapitalstärkung vorgenommen haben durch die Wiedererhöhung der Garantie. Das hat ja alles einen Sinn gehabt und der Sinn war, sich genau vorzubereiten auf dieses Comprehensive Assessment. Diese Garantie ist ja voll bilanzwirksam und zivilrechtlich wirksam im Jahresabschluss 2013 und dient ja auch als Aufsatzpunkt dann für im Rahmen des Static Balance Sheet Approach für die weiteren Übungen. Die Altlasten sehen wir auf der heute gültigen rechtlichen und regulatorischen Anforderung, also auf Basis der heute gültigen Normen des IFRS und des Aufsichtsrechts, als angemessen abgedeckt. Die Non-Performing Loans, die ja hoch sind in der HSH Nordbank, das wissen Sie, sind durch hohe Risikovorsorge, aber auch durch Sicherheiten sowie Basel II Cashflow-Prognosen abgedeckt. Diese sind immer dann anzusetzen, wenn Sie einen Going Concern Tatbestand vorliegen haben bei Krediten, die Sie fortführen wollen, aber die Sie restrukturieren müssen. In dem Moment sind Sie gezwungen, nach IFRS 39 Cashflow-Prognosen anzusetzen. Die Kapitalposition habe ich erwähnt, 12,8%, 10,9% fully loaded. Aufgrund der hohen Kapitalquote, die wir haben, ergeben sich zwangsläufig eine hohe Belastbarkeit der Quoten in einem wie auch immer gearteten Stressszenario. Deshalb weisen wir nur darauf hin, die Quote hat einen Sinn, eben um Puffer aufzubauen für etwaige Stressszenarien. Der Abbau der Altlasten, insbesondere der Assets der Restrukturierungseinheit, ist auch wichtig, konnte im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, um 13 Milliarden Euro um 26% reduziert werden. Ich weise deswegen darauf etwas präziser hin, weil wir ja eine Garantie haben, die ja einen relativ radikalen Abbau von Assets ja vermeidet. Ja? Weil wir ja erst dann Assets wirklich abdrängen können aus der Bilanz, wenn wir den Verlust minimieren dieser Assets. Das ist die Logik der staatlichen Absicherung der Garantie. Also wir können nicht aus rein ökonomischen Gesichtspunkten Assets unter Marktwert oder zum Marktwert verkaufen, wenn ein höherer Wert als Fair Value in Aussicht steht. Das ist eine ganz wichtige Information. Wir sind hier nicht frei. Aber nichtsdestotrotz ist es gelungen, diese Assets im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, 26% zu reduzieren. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass das eine recht gute Ergebnislieferung ist. So an der Stelle möchte ich auch etwas nennen hier, weil die Frage natürlich von Ihnen kommen wird, wie sieht das aus mit dem AQR und wie sieht das aus mit dem Stresstest. Und ich möchte hier etwas vor die Klammer ziehen, weil wir ja über diese Dinge nur sehr eingeschränkt sprechen können. Aber ich möchte Ihnen schon den aktuellen Stand vermitteln. Erst einmal, wir haben das auch in der Pressekonferenz gleichlautend gemacht. Dieser ganze AQR und Stresstest, Oberbegriff Comprehensive Assessment, ist ein laufender Prozess. Innerhalb dieses Prozesses pflegen wir einen sehr engen und vertrauensvollen Austausch mit allen nationalen und europäischen Behörden, so wie das andere auch tun. Vertrauensvoll ist deswegen wichtig zu betonen, weil die Dinge eben vertraulich zu behandeln sind. Vor diesem Hintergrund kann ich nur so viel sagen. Erstens, wir haben mittlerweile einen Eindruck gewinnen dürfen, wie die EZB beim AQR Schiffskredite bewertet sehen möchte. Auch wenn es für die Zwecke des AQR zu einem aufsichtsrechtlichen Methodenwechsel kommen sollte, deren IFRS-Konformität im Übrigen noch zu prüfen ist, so können wir auch damit leben. Das ist wichtig. Auch unter einer solchen Bedingung eines aufsichtsrechtlichen Methodenwechsels erwarten wir eine um AQR-Effekte bereinigte harte Kernkapitalquote, die sehr deutlich über den Anforderungen der EZB für den AQR liegen wird. Zweitens, der sich daran anschließende Stresstest ist noch in seinen Bestandteilen aus heutiger Sicht nicht einschätzbar. Insbesondere die Frage des Join-Ups, also zwischen AQR und Stresstest, ist uns allen, den Banken, noch nicht klar. Hier sind noch sehr viele prozessuale Schritte zu klären, auch bewusst wohl auch noch unklar. Da müssen wir schlichtweg warten. Und im Oktober, wahrscheinlich die zweite Monatshälfte des Oktobers, werden die Ergebnisse des Comprehensive Assessments durch die EZB bekannt gegeben. Dann sehen wir weiter. Und viertens ist noch einmal wichtig hervorzuheben, und das wiederholen wir an jeder Stelle, dass die HSA Nordbank sich insbesondere mit der frühzeitigen und sehr kräftigen Stärkung des Kapitals durch die Wiederhöhung der Garantie im Juni 2013 auf diese Prüfung nach Kräften gut vorbereitet hat. Und damit ist zu diesem konkreten Thema für heute von meiner Seite hier auch schon alles gesagt. Zur Seite 5 weiter. So ein bisschen Ausblick für das Jahr 2014. Wir arbeiten natürlich weiter an der und tüchtig und kräftig an der Umsetzung des Geschäftsmodells. Wir bauen die Altlasten weiter ab der Bank. Das läuft dann genauso, wie wir es bis jetzt auch tun. Wir haben eine gute Kapitalausstattung und wir sind auf die Herausforderung des Comprehensive Assessments nach Kräften und auf der Basis heutiger gültiger Normen gut vorbereitet. Die Ergebnisse sind aber abzuwarten und sind dann für Oktober avisiert. Das Jahresziel unter sonst gleichen Bedingungen ist klar bestätigt. Wir erwarten unter Ceteris Paribus-Bedingungen eine Rückkehr in die Gewinnzone. Und die EU-Entscheidung, wir wissen ja auch, dass wir durch die Wiedererhöhung der Garantie in einem weiteren EU-Verfahren stecken. So ein ganz neues ist es nicht. Das ist so im Prinzip die Fortsetzung des ersten. Diese Entscheidung erwarten wir irgendwann zwischen Ende 2014 und Anfang 2015. Zumindest streben wir sie dort an. Nun möchte ich Sie noch ein wenig durchführen durch die Ergebnisse selber, weil die bis jetzt ja noch nicht so richtig besprochen worden sind. Auf der Seite 7 sehen Sie so ein paar Kästchen, wo das alles, glaube ich, relativ gut optisch dargestellt ist. Ergebnis vor Steuern haben wir gesprochen. Das Neugeschäft ist stark angezogen im letzten Jahr. Das ist derzeit sehr stark getrieben durch Immobilienfinanzierung und internationale Schiffe und erneuerbare Energien, währenddessen das Firmenkundengeschäft selber zwar wächst, aber etwas unter Plan läuft. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die deutschen Mittelstandsbereiche in den einzelnen Branchensegmenten sich doch auszeichnen durch eine sehr, sehr gute Solvenz. Das heißt, ich glaube, man kann sagen, dass es im deutschen Mittelstand selten so gut ging, wie es ihm jetzt geht. Insofern brauchen die wohl auch weniger Kredit. Was schön ist für den Mittelstand, nicht so schön ist für die Banken, weil wir dann weniger Kreditgeschäft vergeben können. Aber das, wem sage ich das? Das wissen Sie alle viel besser als ich. Cost-Income-Ratio ist auf einem guten Weg zwischen 40% und 50%. In den letzten Monaten und Quartalen verharrt. Bilanzsumme geht leicht nach oben, weil die Kernbank etwas mehr in Bilanzfahrt aufnimmt, was planmäßig ist und auch gut tut, dass das passiert. Die RU geht zurück, ist noch zu groß, aber sie geht zurück. Kapitalquoten haben wir besprochen und den Rest auch. Zum Zinsüberschuss Seite 8. Das ist etwas, wo man ein bisschen ausholen muss, weil diese Ertragslinie etwas schwieriger zu verstehen ist. Aufgrund von Sondereffekten, die ich aber versuche sehr genau zu erklären. Erst einmal sinkt das Zinsüberschuss zwischen 2013 und 2014 relativ deutlich aufgrund des bilanziellen Rückbaus der Bank. Das ist völlig planmäßig, was dort passiert, weil wir bauen ja die Bilanz zurück und dann verliert man natürlich auch Zinsertrag oder auch Zinsüberschuss am Ende. Wir haben aber Sondereffekte, die man erklären muss, die tatsächlich einmaliger Natur sind. Und manche haben überhaupt keine Wirkung, sondern sind nur optisch da. Und das sehen Sie links unten, erst einmal mit den 96 Millionen. Das ist tatsächlich ein ökonomischer Effekt, der physisch zwar da ist, aber faktisch überhaupt nicht da ist. Das ist ein Verzinsungsumstellungseffekt für Hybridkapitalien. Das musste man tun, da gab es einen Zinssatzwechsel, der vertraglich bedingt im Juni stattfand. Das ist auch schon im ersten Quartal sozusagen berichtet worden an der Stelle. Hat auch im ersten Quartal schon den Zinsüberschuss belästigt. Das tut er nun auch im zweiten Quartal, aber etwas geringer als im ersten mit den 96 Millionen. Dieser Effekt gleicht sich zu 100% aus in den nächsten Quartalen bis zum Jahr 2017, bis dann diese 100 Millionen komplett aufgebraucht sind. Sie können davon ausgehen, dass pro Monat jetzt der Zinsüberschuss aus diesem Effekt going forward immer um 2 Millionen Euro besser wird. Das ist so die Rechnung. Der zweite Effekt, das sind minus 44 Millionen, hat was zu tun mit gegenläufigen Ertragseffekten im Finanzanlagenergebnis. Was steht im Wesentlichen dahinter? Im Wesentlichen sind das Effekte aus dem Liquiditätsmanagement der Bank. Ich will das Ihnen als Experten kurz verdeutlichen. Wir haben einen Liquiditätspuffer von 11 Milliarden Euro derzeit vorhalten. Dieser wird laufend gemanagt. Die Zinsänderungsrisiken dieses Puffers, dieser Bestände, sind komplett gehedged. Das heißt, jede Form von Zinsentwicklung hat keine Auswirkung auf die Gewinn- oder Verlustrechnung der Bank. Was aber dahinter steht, das sind natürlich Wertpapiere, die ein Credit Spread in sich tragen. Und aufgrund der verbesserten Credit Spread Entwicklung in den letzten Quartalen, aber auch jetzt eben zum Halbjahr hin, gab es positive Werteffekte dieser Bondbestände. Das sind alles hochgeratete Bonds, AAA, AA geratete Bonds, die sich eben qualifizieren für Liquiditätspositionen, also Positionen der Bank. Und diese haben wir in einem laufenden Prozess umgeschichtet. Wir sind immer noch bei 11 Milliarden Liquiditätspuffer, haben aber manche Wertpapiere verkauft und mussten dann im Gegenzug die Zins-Hedge-Position auflösen, also die Swaps auflösen, die dann hier minus 44 Millionen Euro produziert haben, aber auf im Finanzanlagenergebnis mit plus 102 Millionen Euro die Gegenschwinger haben, sodass netto die Bank darunter nicht gelitten, sondern sich einer durchaus sehr signifikanten positiven Entwicklung auch erfreuen darf. Dies ist ein einmaliger Effekt, der wird dann auch nicht mehr wiederkommen. Dann musste man noch die Zinskurve umstellen, weil die Zinsen gesunken sind. Das hat bei einigen Rückstellungen einen barwertigen Effekt gehabt, der sich mit 20 Millionen Euro auch noch ergänzt. Wenn man diese Effekte bereinigt, dann haben wir eine Runrate im Zinsüberschuss von 392 Millionen Euro. Das entspricht in etwa unserem Planwert für das Jahr 2014. Wir liegen leicht drunter, aber in etwa auf Planniveau. Rechts sehen Sie, dass die Kundenbereiche konstant laufen im Zinsüberschuss. Das sind die dunkelblauen der Kernbank und die Restrukturierungseinheit deutlich an Zinsüberschuss verliert. Das ist einerseits volumensbedingt, aber auch etwas margenbedingt, weil wir einige Geschäfte verloren haben oder abbauen konnten, die etwas höhermargiger waren als der Durchschnitt des Portfolios. Provisionsüberschuss auf der Seite 9 sieht gut aus. Wir sind dort auf einem langsamen, aber positiven Pfad. Sie wissen, dass die HSA Nordbank nicht zu den Banken gehört, die ein starkes Cross-Selling hat. Leider, aber das ist eine lange Reise, wenn man dieses aufbauen möchte, was auch behutsam gemacht werden muss. Nichtsdestotrotz sind wir bei Strukturierungsprovisionen derzeit sehr gut unterwegs. Insbesondere bei den asset-basierten Finanzierungen haben wir sehr gute Provisionseinkommen, die dort erwirtschaftet werden. Das Handelsergebnis ist unauffällig. Es ist im Rahmen unserer Planung bei rund 100 Millionen Euro. Ich will das hier sagen, damit da kein falscher Verdacht aufkommt, die HSA Nordbank betreibt keinen Eigenhandel. Es gibt keinen proprietären Eigenhandel, 0,0. Das Einzige, was hier stattfindet, sind Bewertungseffekte und Themen, die sich aus der Bewertung von Wertpapier zu Fair Value ergeben, die eben in den Beständen der Bank da sind. Das vieles hat zu tun mit Altlasten der Bank, die eben bewertet werden und die heute durch zunehmende Liquidität in den beschädigten Assetklassen auch wieder zu Wertaufholungen führen. Finanzanlagenergebnis ist im Wesentlichen geprägt durch das, was ich eingangs beim Zinsüberschuss erwähnte, durch die Umschichtungen von Liquiditätspositionen einerseits und auch durch kleinere Beteiligungsverkäufe, die wir erfolgreich tätigen konnten im ersten Halbjahr des Jahres 2014. Die Kreditrisikovorsorge auf der Seite 10 haben wir schon erwähnt, die 273 Millionen, das ist zwar weniger als im ersten Halbjahr 2014, das ist erst einmal schön, aber es ist immerhin noch, das dürfen Sie bitte nicht falsch interpretieren hier, trotz des Rückgangs ein stolzer Wert. Ich meine, die HSA Nordbank ist keine sehr große Bank. Sie ist eine mittelgroße Großbank und eine Risikovorsorge von 240 Millionen in einem Halbjahr ist ein stolzer Betrag, der sicherlich nicht unbedingt normalisierten Quoten entspricht. Aber wir haben sie ausschließlich und insbesondere für die Schiffsfinanzierung aufzuwenden gehabt. Hauptsächlich geht das da rein. Die restlichen Assetklassen wie Firmenkunden, Immobilienfinanzierungen der Kernbank und andere Themen sind risikoseitig komplett unauffällig und entsprechen übrigens dem deutschen Risikozyklus der Industrie, die ja bekanntlich sehr gut ist. Verwaltungsaufwand konnte kräftig reduziert werden. Entlang auch der Restrukturierung des Hauses. Die Kapazitäten sowohl bei Personal und Sach konnten reduziert werden und dies, obwohl wir durch den regulatorischen Mehraufwand einiges zu schultern haben. Alleine das Comprehensive Assessment der EZB hat die Bank rund 10 Millionen Euro bereits schon gekostet. Und darauf haben wir natürlich keinen Einfluss. Die Seite 11 zeigt Ihnen nochmal einen Blick in die Vergangenheit und auf den heutigen Punkt. Die Bilanz selber hat sich um fast 50% reduziert. Es ist deswegen wichtig, das immer wieder zu betonen, weil wir ja nicht nur EU-Auflagen zu erfüllen haben, sondern vielleicht auch einer gesellschaftlichen Forderung nachkommen, diese Bank so aufzubauen, weg von früheren Dimensionen hin zu einer auf Deutschland bezogenen, regional orientierten deutschen Geschäftsbank. Und das geht einher mit deutlich großen bilanziellen Verkürzungen, die wir jetzt eigentlich mehr oder weniger noch nicht abgeschlossen haben, aber im Grunde nach schon relativ weit fortentwickelt haben. Der Bank kann man nicht unterstellen, dass sie sich nicht restrukturiert hätte. Ich glaube, das sieht man an diesen Zahlen sehr deutlich. Das Wertpapierportfolio, das ZIP-Portfolio, auch dieses üble Ding aus der Vergangenheit, ist verschwindend gering geworden auf 5 Milliarden Euro. In etwa jetzt zum Halbjahr 2014. Wir erfreuen uns derzeit einiger Wertaufholungen, die da drin sind, aber Sie alle wissen ja, was dieses Portfolio angerichtet hat im Jahr 2009. Ja, das sehen Sie dann hier auf der Seite 12, da möchte ich nicht drauf eingehen. Das ist nochmal die Entwicklung jetzt der Wertpapierumschichtungen, damit Sie das besser nachvollziehen können in Ihren Analysen und aus dem ZIP selber, aber gewohnte Darstellung. Ich würde dann gehen wollen auf die Seite 14, um auf das gewohnte Bild zu gehen, wie eine Bereinigung aussehen könnte. So bereinigen wir unser Ergebnis. Sie müssen dem nicht folgen, aber wir tun das immer in der gleichen Tonlage hier und sachlichen Tonlage auch, sodass wir wirklich versuchen, hier ein objektives Angebot einer Bereinigung Ihnen darzulegen. Aber wie gesagt, ein Angebot. Von rechts nach links sehen Sie die Bewertungseffekte, die wir rausnehmen. Was nehmen wir da raus? Wir nehmen die Forderungsverzichte raus und die außerordentlichen Garantiekosten. Was ist außerordentlich an Garantiekosten? Das sind diejenigen, die wir rückwirkend bezahlen, um die Garantie so zu stellen, als dass wir sie nie gekündigt hätten. Das kennen Sie. Das ist, glaube ich, fair, dass man sie rausnimmt. Der Forderungsverzicht selber hat auch mit operativer Arbeit relativ wenig zu tun. Und wir haben ansonsten die AG8-Effekte und Bewertungseffekte, soweit sie außerordentlich sind, auch bereinigt. Sodass wir hier am Ende bei der Kernbank sagen können, auf dieser Basis haben wir ein Ergebnis vor Steuern bereinigt bei der Kernbank von plus 100 Millionen Euro, was in die richtige Richtung geht, und bei der Restrukturierungseinheit von minus 93 Millionen Euro, was auch die Wahrheit korrekt widerspiegelt. Oben rechts sehen Sie dann die Kennziffern. So eine Kernbank, wie sie sich derzeit entwickelt, hat eine Cost-Income-Ratio so Mitte 40 und eine Eigenkapitalrendite vor Steuern ist das von guten 10. Das ist die Realität der HSV Nordbank, nach vorne gerichtet, und das versuchen wir natürlich auch weiter zu kristallisieren und geben uns da viel Mühe für. Auf der Seite 16, da würde ich springen, sind die Neugeschäftsvolumina. Ich habe eingangs schon ein bisschen darauf hingewiesen, wo wir derzeit gut unterwegs sind und wo wir etwas schleppend unterwegs sind. Das sehen Sie, glaube ich, jetzt hier an diesen Graphen nochmal mit Zahlen. Also Immobilien läuft sehr gut, Energie und Infrastruktur ist eine Stärke der Bank, die auch in der Vergangenheit etwas müde war, die wacht jetzt ein bisschen auf. Und Schifffahrt ist nur international gut, national passiert derzeit relativ wenig. Warum, wissen Sie selber, weil den deutschen Rädern das Eigenkapital fehlt, weil ja die KG-Modelle Gott sei Dank der Vergangenheit angehören. Im Corporate Banking selber hinken wir hinter dem Vorjahr zurück, aber das ist, glaube ich, Ausdruck der allgemeinen Lage im deutschen Corporate Lending. Auf der Seite 17 haben wir versucht nochmal darzustellen, um das Verständnis etwas zu erweitern, weil die Frage kommt immer, und da setzen wir uns auch übrigens selber aus, wenn wir so ein starkes Neugeschäft haben in den letzten Jahren, was bewirkt das denn eigentlich? Sind das jetzt Dinge, die risikoseitig jetzt schon irgendwo auffällig sind oder eben nicht auffällig sind? Und die Zahlen belegen, dass wir bei den sehr strikten Risikoregeln, die Bank sich gegeben hat im Jahr 2010, da wurde das ganze Risikomanagement umgestellt aus dieser alten Welt in die neue eben hinein, dass das, was seitdem akquiriert wurde, und das ist eine ganze Menge, im Non-Performing Loan völlig unauffällig aussieht und das Ergebnis auch einer guten Kreditstruktur auch ist. Und auf der rechten Seite haben wir das Immobilienportfolio nochmal dargestellt, weil wir derzeit ja hier den größten Zuwachs haben um auch hier sehr offen mit umzugehen. Wir haben die gegenüber den Beständen eine und gegen das Neugeschäft, das sehen Sie, eine sehr gute Verteilung der Ratingklassen. Wir sind in den guten Ratingklassen unterwegs in dem Geschäft und das wird auch eng nachgehalten. Wir geben nichts nach außen, also das heißt in die schwachen Ratingklassen hinein und wir machen auch keinen Margenkampf mit, nur um Geschäft zu bunkern. Auch das tun wir nicht, sondern versuchen Risiko- und ertragskonform uns hier an unsere engen Leitplanken zu halten. Die Seite 18 kennen Sie schon aus den Vorberichterstattungen an dieser Stelle. Die zeigen die Abdeckung unserer Portfoliostrukturen durch die Garantie. Ich glaube, ich würde jetzt hier Ihnen alte Dinge erzählen, wenn ich es nochmal erweitern würde. Weitestgehend oder große Teile der Bilanz sind abgedeckt durch die Garantie. 49% des gesamten Exposure at Defaults des Konzerns, 80% der Schiffe und 62% der Immobilienaltkredite am Ende sind abgedeckt durch die Garantie. Und das ist schon eine ganz gute Information, wenn man das weiß, dass man auf der Risikoseite etwa abgedeckt ist. Das sehen Sie dann hier auf der Seite 19, die Vorsorgen. Ich habe eingangs gesagt, dass das Risikovorsorgebild außerhalb des Schifffahrtsbereichs mehr oder weniger unauffällig ist. Das soll Ihnen diese Folie auch mit den Ist-Zahlen vermitteln. Für Schiffe sind 190 Millionen Euro von den 240 gebildet worden. Wir haben auch einen erheblichen Sanierungsanteil in der Kernbank. Warum ist das dort? Man hat sicherlich 2009, als man das alles erfunden hat, oder 2011, nicht daran gedacht, ja, dass die Schifffahrt sich so langsam und zäh entwickelt. Man hat mehr Hoffnung gehabt, dass in der Kernbank mehr tatsächlich gutes Geschäft da ist. Diese Hoffnung ist nicht ganz aufgegangen, wie Sie wissen, die Altlasten eben nach oben gespielt hat, die auch die Notwendigkeit zur weiteren Garantieerhöhung nochmal hervorgebracht hat. Mit dem Bild müssen wir leben und weitere Vorsorge betreiben, was wir aber auch tun und was wir auch können, weil wir kapitalseitig genug Spielraum dafür haben. Zur Garantie selber, die Seite 20. Ich glaube, das sehen Sie selber. Das sind die alten Informationen. Im Prinzip in dem Graphen dort, das Referenzportfolio der Garantie ist runter auf Mitte 50 Milliarden. Das sind recht schöne Entwicklungen, dass wir auch wirklich runterkommen von den Altlasten der Bank. Zur Seite 21, das sind die Garantiethemen, wie die Auslastung der Garantie ist. Die hat sich im Wesentlichen nicht verändert jetzt im Laufe des Jahres 2014. Und Sie sehen dann auf der rechten Seite oben die Garantieaufwendungen, die bei uns ja eine gewisse Bedeutung haben. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sehen, dass wir bereits schon 2,0 Milliarden Euro an Prämie ausgezahlt haben an unsere Eigentümer, also an den Garantiegeber. Und das ist die Anstalt des öffentlichen Rechts. Also das geht nicht in die Haushalte der Länder, aber es geht in die Bilanz der AOR. Das ist der Fonds der Länder, der die Kapitalausstattung der HSH Nordbank sozusagen gebildet hat oder bereitgestellt hat. Die 2 Milliarden Euro ist nichts anderes als Beihilfenkompensation und da muss man, glaube ich, den Satz immer wieder betonen, dass wir mit diesen Zahlen weit über dem liegen, was die EU-Kommission jemals von der HSH Nordbank wollte, als Kompensation eines in Gänsefüßen ungerechtfertigt empfangenen Wettbewerbsvorteils durch die staatliche Beihilfe. Diese hohe Zahl hat sich ergeben durch die gestiegenen Altlasten der Bank. Aber wir glauben, dass das auch ein Argument ist, auch gegenüber der Europäischen Union, zu zeigen, dass wir bei der Abstotterung unserer Vergangenheitsliability schon relativ weit vorangeschritten sind. Die Komponenten des Garantieaufwands und der Strukturen sehen Sie rechts unten. Alles, was an Prämien, Belastungen reingelaufen ist und an Entlastungen durch den Forderungsverzicht, ist ein positiver Saldo im Ergebnis von 215. Wenn Sie dann sehen, dass unser Ergebnis 430 ist, sehen Sie die Differenz mehr oder weniger als operatives Geschäft. Ja, dann würde ich noch mal ein bisschen springen wollen, wenn Sie das erlauben, auf die Seite 24 zu den Kapitalquoten. Erwähnt ist es schon, aber noch mal hier im Bild die Kapitalquoten nach Basel III, die harten Kernkapitalquoten, die derzeit bei 12,8 stehen und Fully Loaded 10,9. Sie sehen da so ein Regelschieber, weiß unterlegt, da steht Garantiepuffer dahinter, dass innerhalb der 10-prozentigen Quote noch ein Garantiepuffer von 3,8% steht. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder immer so weiß, was das ist, deshalb erzähle ich das nochmal. Das hat zu tun mit der Verbriefungslogik, die dahinter steht. Die Senior-Tranche der Verbriefung, der Garantie, wird ja risikogewichtet angesetzt. In der SFA-Formel des aufsichtsrechtlichen Regelwerks gibt es eine Mindestschwelle von 20%. Das heißt, so eine Verbriefungsstruktur, so wie sie bei uns ist, wird mit 20% Risikogewicht bei den Risikoaktiva angesetzt. Das physisch echte Risikogewicht derzeit liegt aber weit unter 20%, weit, weit drunter, im 0-Komma-Bereich. Und die Differenz zwischen diesem unter 1%igen Gewicht und dem Mindestgewicht, das aufsichtsrechtlich angesetzt wird, von 20%, entspricht einem Puffer. Also, anders ausgedrückt, wenn wir jetzt Ratingmigrationen hätten, beispielsweise durch einen Stresstest, dann würde man diese Ratingmigration erst dann sehen in der Quote, wenn dieser Puffer aufgebraucht ist. Das soll heißen, wenn durch Migrationen die RWAs über, am Ende dazu führen, dass die RWA-Belastung über 20% Mindestquote hinausgeht. Das ist dieser weiße Bereich mit diesen 3,8%. Ja, ich glaube, dann würde ich an der Stelle den Vortrag aktiv, glaube ich, beenden wollen, um Ihnen noch ein paar Minuten zur Verfügung zu stehen. Wir haben um 5:30 Uhr den nächsten Call. Insofern können wir jetzt eine Viertelstunde noch miteinander diskutieren und freue mich, wenn ich ein paar Fragen von Ihnen bekomme.
Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie direkt auffordern, sie zu stellen. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte Stern 2. Für Ihre Fragen drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Die erste Frage kommt von Herrn Ulf Roloff von der NordLB. Ihre Leitung ist freigeschaltet, Herr Roloff.
Guten Tag, Herr Ermisch. Guten Tag, Herr Löwe. Ich habe in der Tat zwei Fragen. Ich hoffe, dass ich gleich beide auf einmal loswerden kann. Die eine geht um den Forderungsverzicht auf Seite 14 bzw. auf Seite 7 des Geschäftsberichtes. Habe ich gelesen, dass das ein temporärer Verzicht seitens der Garantiegeber ist. Bedeutet das, dass der Verzicht in Höhe von 574 Milliarden in den nächsten Abschlüssen sich wieder negativ auswirkt? Und wenn ja, bis wann? Und zweite Frage, da geht es um den Ausblick. Ich nehme an, dass man das 6-Monats-Ergebnis nicht einfach dann hochrechnet, sprich mit 2-mal nehmen sollte. Haben Sie eine etwas genauere Zielgröße, die Sie uns an die Hand geben könnten?
Ja, vielen Dank, Herr Roloff. Manchmal direkt, der Forderungsverzicht ist so, dass das ja eine Kapitalschutzklausel ist. Also solange wir eine Kapitalquote haben, die 10% bedeutet, in Summe, aufsichtsrechtlich gerechnet, wird der Forderungsverzicht nicht wieder zurückgedreht. Ja? Das heißt, solange das so ist und wir keine höhere Kapitalquote haben, werden wir keine Zusatzprämie mehr dafür buchen. So, wenn wir mal den Fall, den wir nicht erwarten, ja, sehen werden, dass wir eine ganz, ganz, ganz starke Kapitalquote haben werden, also nehmen wir mal an, die steigt jetzt, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht kenne und die ich auch nicht erwarte, dann ist diese Frage irgendwann mal wieder zu stellen. Aber wir sehen ein wenig, dass die Bank sich auspendeln wird um diese 10%, und solange das der Fall ist, wird es aus diesem Titel keine weiteren Belastungen geben für die Bank. Und zum Ausblick selber, natürlich können Sie nicht das Ergebnis mal 2 nehmen. Ich glaube, das wäre ganz unklug, weil dieser Forderungsverzicht ja nicht pro ratarisch reinläuft, sondern sehr stark im ersten Quartal war, ein bisschen noch was gebracht hat im zweiten Quartal, vielleicht auch noch eine Kleinigkeit bringt, je nachdem wie die RWAs sich entwickeln, im dritten und vierten Quartal, aber bitte mit Sicherheit nicht mal 2. Wir sind als eine der deutschen Landesbanken immer sehr vorsichtig mit der Kommunikation. Wir sagen am Jahresende unter ceteris paribus Bedingungen, unter gültigen Rechtsnormen, werden wir erwarten dürfen, dass wir ein schwarzes Ergebnis haben, was ich aber nicht weiter einengen möchte auf eine konkrete Zahl, weil wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben und jetzt ich auch an dieser Stelle nicht machen werde.
Okay, vielen Dank.
Danke.
Die nächste Frage kommt von Frau Claudia Fortmüller von der UniCredit AG. Ihre Leitung ist frei.
Hallo, schönen guten Tag. Ich habe ein paar Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf das Neugeschäft. Sie haben gesagt, es ist sehr stark gewachsen im Bereich Immobilienkunden. Und da wollte ich nur mal fragen, machen Sie da auch nähere Aussagen, in welchen Bereichen das ist und ob das national, international ist, weil Sie das ja auch bei den Schiffen besonders hervorgehoben haben. Sicherlich natürlich in Bezug auf die Situation der deutschen Reeder, aber mich würde trotzdem mal interessieren, in welchen Märkten Sie da immobilienmäßig besonders unterwegs sind. Die zweite Frage ist, die bezieht sich auf das Second Loss Piece. Da hatten Sie ja mal diese Grafik drin in den vergangenen Quartalen, wo es um die Nutzung oder erwartete Nutzung des Second Loss Pieces gehen wird. Die Frage meinerseits ist jetzt, ist das noch unverändert, also nach wie vor so in place, oder haben Sie da neue Schätzungen? Und die dritte Frage bezieht sich auf den Zeitplan Hybride. Bezüglich Wiederauffüllung, Couponzahlungen, ob das nach wie vor unverändert ist zu dem, was Sie in den vergangenen Quartalen gesagt haben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Erste Frage Neugeschäft. Das alles, was wir tun, ist alles in Deutschland. Zu
Okay.
100%. Leider oder Gott sei Dank wird sich dann irgendwann mal rausstellen, ja, in der nächsten Zeit. Aber warum ist das so? Aufgrund des EU-rechtlichen Vertrags, den wir ja abschließen mussten, dürfen wir nur noch Immobilienfinanzierung in Deutschland betreiben. Ja? Insofern ist all das, was Sie dort sehen, seit 2010, glaube ich, spätestens 2011, alles nur deutsches Geschäft. Ich glaube sogar ab 2010, das ist weit vor meiner Zeit, aber ich sage das mal, seit der Finanzmarktkrise ist das, was dort gemacht wird, alles in Deutschland. Nichts mehr woanders. Second Loss Piece ist völlig unverändert. Das ist diese erwarteten Totalverluste von 4,8 Milliarden bei einem First Loss von 3,2, also eine Ausnutzung der Garantie von der Differenz von 1,6 Milliarden Euro erwartet bis zum Jahr 2025. Das bleibt derzeit bestehen, da haben wir keine neue Prognose dazu. Deshalb haben wir es auch nicht abgedatet, also in den Folien. Ne? Bei den Hybriden bleibt es dabei, wir haben keine neue Erkenntnis dazu. Auf der Basis unserer heutigen Situation und Ausblicke erwarten wir, dass wir Richtung 2017, 2018 wieder sozusagen Coupon bedienen könnten. Das alles steht natürlich immer, und das muss ich an der Stelle sagen, unter der Annahme einer unveränderten Planung. Ja, eine Planung kann sich immer ändern, aber solange sie unverändert ist, steht das. Und unter der Annahme natürlich, dass durch das Thema Comprehensive Assessment hier keine Störung auftritt. Ja, das muss ich sagen. Also immer auf der Basis der gültigen Rechtsnormen. Und insofern haben wir heute da auch nichts Neues zu vermelden an der Stelle.
Prima, vielen Dank.
Danke.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Im Moment gibt es keine weiteren Fragen.
Ja, prima. Das erleichtert doch sehr den Tagesablauf für alle. Ich danke Ihnen für die Teilnahme und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Aktivitäten. Tschüss.
Danke, wiederhören.
Vielen Dank an Herrn Löwe und an alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Einen schönen Tag und auf Wiederhören.